Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, Daddy, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal und zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute haben wir im ersten Teil Vicky von Share. Sie leitet dort das Marketing und positioniert die Marke gerade komplett neu. Wir sprechen gemeinsam über Purpose Marketing, ob das alles nur ein Trend war und was so die Next Steps von Share sind. Und ich fand es mega inspirierend. Wir wollen auf jeden Fall in 6 Monaten auch mit ihren Follow-up machen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
Hallo Paulina.
Hallo Pascal, ich würde gerne mit dir über unseren London-Aufenthalt sprechen und wie sehr wir die Stadt geroastet haben.
Weil Berlin doch viel cooler ist.
Nein, aber man muss schon sagen, also es war voll schön, es war voll cool, wir haben coole Leute getroffen, wir waren bei Meta Global, du hast dich mit dem CEO von
We Are Social
getroffen, egal. Anyways, aber an sich, die City, klar auch voll inspirierend, aber ich muss sagen halt, ich habe es, glaube ich, auch so ein bisschen, so ein Luftschloss gebaut in meinem Kopf. Also ich dachte so, oh mein Gott, London, so wirklich echte Capital. Und dachte halt so, es wird insane. Weißt du, also dass ich so die krassesten Stores, Design, Kunst, bla 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 hatte. Und ich meine, wir waren in der Tate natürlich krank. Die hatten so eine geile Ausstellung von Marina Abramovic und die hatten ihre ganzen Rhythms, also 0 bis 5 gibt es, glaube ich, ne, ausgestellt. Das war schon inspirierend. Erwin Wurm war auch eine Ausstellung, ja, ein kleiner Raum und ich liebe ja Erwin Wurm. Aber, also deswegen, ne, Tate kommt natürlich nichts gegen an. Aber an sich, die Stadt, also es war einfach nicht so, dass ich irgendwas gesehen habe, wo ich so war, oh mein Gott, krass, das gibt's nicht in Berlin. Also sowohl von der Kulinarik her, wir waren echt in den coolsten Läden, weil dein Bruder ist ja Food-Influencer und kennt halt die krassesten Läden. Es war auch alles nett, das war auch alles richtig lecker. Aber es war jetzt nicht irgendein Konzept, wo wir gedacht haben, oh mein Gott, also keine Ahnung, wir haben auch hier das Bertis und Basta und diese ganze Bistro-Gastronomie ist halt auch in Berlin angekommen. Und dafür ist es halt extrem voll.
Ja, ja.
Du brauchst überall eine Stunde hin. Ja.
Naja, ich fühle das genau. Also ich hatte auch das Gefühl, dass London halt riesig ist. Alles ist sehr groß und du läufst, die Stadt ist ja unendlich. Du läufst und es ist Stadt und es ist Stadt und Stadt und Stadt. Aber so diese Spots, wo du sagst, okay, das hat Edge, das ist jetzt eine neue Inspiration. Mhm. Weil das war ja so, also meine Hoffnung, wir kommen da hin und wir sind eigentlich so in der Zukunft. Und London ist so in allem so 5 bis 10 Jahre voraus. Und ja, hier und da sieht man auch nice Sachen, aber es ist nicht so der Default-Modus von dieser Stadt, dass es Berlin also wirklich bei Weitem abgehangen hat. Ich finde sogar, um ehrlich zu sein, dass Berlin in vielen Ecken, also gerade was du meintest, Design, Restaurantkonzepte,
an London rankommt, ne?
Ja, an London rankommt. Und das ist das Geile halt irgendwie. London ist halt da schon so
ist,
mehr Commercial Trott.
Weißt du,
was ich meine so?
Es ist
also,
halt auch noch ein bisschen mehr durchkommerzialisiert, dadurch, dass es halt die Hauptstadt von fucking England ist.
Ja.
I don't know.
Ja. Und was ich, also zwei witzige Beobachtungen, also eine witzige, die andere ist eher, das heißt nicht witzig, dass Leute von der Arbeit nach Hause joggen. Das haben wir gesehen. Also das habe ich schon, also das ist doch, ist das nicht the corporate endgame?
Ja.
Also die Leute sind, hustlen da in ihren
kleinen
Hamster.
Pascal hat sich gewundert, warum die ganzen Leute alle mit so großen bepackten Rucksäcken joggen.
Vor allem halt abends in der Innenstadt.
Ja.
So, ne?
Ja.
So, und dann haben wir, also gut, das ist eine These. Ich glaube, dass die alle, weiß nicht, zur Arbeit entweder auch hinjoggen, sich dann umziehen, laufen oder mit der Bahn fahren.
Und dann packen
und dann,
die ihren Laptop und so, ja.
Genau, und dann laufen die in ihren Arbeitsrucksäcken, dann joggen nach Hause.
Genau, also
das
die haben dann wahrschelich
cool.
Sportklamotten dabei, ziehen sich im Büro um, packen die Office-Sachen in den Rucksack und laufen.
Aber ganz kurz, warum bin ich auf die Idee noch nicht gekommen? Das wäre doch genau mein Game.
Ja, mach das doch.
Genial.
Corporate Endgame.
Ja, wirklich, Corporate Endgame. Genau, das fand ich cool und interessant. Und dann kurz noch ein Insight von den Gesprächen von anderen Agenturen und mit Meta. Das fand ich schon krass, wie global London ist. Also alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, hatten globale Rollen.
Ja.
Und wenn du so fragst, okay, was geht denn der Markt ab, dann droppt der halt irgendwie so eine,
Das sind so, also Indien ist super spannend, sich das anzugucken und bla. Und die denken, ja, what the fuck.
Und in Brasilien, da geht das Game komplett ab. Die erfinden das gerade neu. Die haben schon lange keine Stunden mehr als Agentur. Die rechnen nur noch auf Performance ab, bla bla. Und ich denke mir so, wow, okay, crazy. Und wir gucken uns immer hier im Tümpel an.
Ja.
Und das auch interessant nochmal, dass London von also UK meinten alle, ist der most competitive and most mature market.
Habe ich aber auch gesehen an der Out-of-Home Plakatwerbung.
Insane, ne?
Also so viel mehr Witz und Wittiness und Sharpness und ein Twinkle in the Eye als Deutschland. Also sorry, dass ich in 3 Jahren in Deutschland das letzte Mal gesehen habe.
German Angst?
Ja, German Angst ist so. Also wirklich, also von Amazon über Uber, also über irgendwelche Versicherungen, HR-Firmen, also wirklich alle eine geile Copy, bisschen was mit Witz, sich mal ein bisschen was getraut und nicht mit irgendwie, endlich ist der Sommer da, jetzt für 3,99 bei Lidl die Sonnenschirme kaufen.
Ja, voll. So. Und nochmal abschließend.
Ich wollte natürlich keine LEHler hier flamen, ne? Wir lieben alle.
Nein, niemals. Und abschließend nochmal an sich aber eine geile Idee, dass wir, was wir auch öfters machen werden: Studienreise in ein anderes Land,
ja,
sich anzuschauen, Erasmus, was geht ab. Genau, Erasmus, wo steht der Markt, ja, zu checken, von da aus zu arbeiten, auch wenn es stressig ist. Ja, Paris fand ich auch geil. Oder ich wäre ja auch immer noch für China.
Ja, finde ich auch
einfach
geil.
Mal über den Tümpel.
Gut.
Cool.
Ach so, und was mir schon aufgefallen ist, so fashion-wise, also hier tragen ja inzwischen auch alle Tabbies, ich liebe ja Tabbies, aber in London, Digga, also es hat wirklich jede zweite Person trägt Tabbies.
Ja, ich frage
aber
nicht,
keine echten Tabbies, sondern halt.
Ich frage jetzt nicht, was Tabbies sind, aber das klären wir im nächsten Podcast.
Das sind die Schuhe, die zwischen dem großen Zeh und dem Zeh daneben,
ja,
die Ritze
komplett,
haben.
Komplett, habe ich überhaupt selbst ich gesehen. Und wenn ich das sehe, dann ist das wirklich
dann
schon
ist next game.
Over.
Ja, das stimmt, dann ist over.
Cool.
Viel Spaß beim zweiten Teil.
Victoria Reinsch hat bei Formo mitgebaut, einem Berliner Food-Startup, das Käse ohne Kuh entwickelt. Seit 3 Monaten verantwortet sie das Marketing bei Share, der Marke, die den größten Launch einer sozialen Konsumgütermarke in Deutschland hingelegt hat. Heute geht es um die Frage, was von Purpose-Marketing übrig bleibt, wenn der Markt kippt und wie man eine Marke neu aufstellt, die eigentlich schon jeder kennt. Herzlich willkommen!
Hi!
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja!
Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Purpose Marketing, ganz, ganz großes Thema. Und es war 10 Jahre lang gefühlt die Disziplin, mit der eine ganze neue Generation von Marken aufgebaut wurde. Wie würdest du denn eigentlich erklären, was Purpose Marketing ist?
Ja, geil. Also auf jeden Fall eine gute Frage, um zu starten, würde ich sagen. Purpose Marketing per se ist ja eigentlich erstmal das Aufladen einer Marke mit einem Thema, was über reine Profitgewinnung hinausgeht. Und genau wie du gesagt hast, gab es da einen großen Run. Irgendwie gefühlt hat jeder Bäume gepflanzt, vielleicht auch nicht nur gefühlt. Und jetzt werden leider weniger Bäume gepflanzt. Chapeau an Ecosia, die das immer noch machen.
Ich habe Ecosia als meinen Stammbrowser.
Ich natürlich auch.
Wirklich?
Ja, klar.
Cool.
Ja, also zum Glück gibt es immer noch Marken, die da strong weitermachen. Wo man natürlich ein bisschen differenzieren muss, ist Purpose Marketing und dann Purpose Unternehmertum eigentlich, ne? Weil das Purpose Marketing ist das Aufladen und wie viel steckt dann dahinter? So eine super fine line. Und wenn du aber Unternehmertum wirklich aus dieser Purpose-Perspektive siehst, dann musst du eigentlich alles, was du tust, bis zum gewissen Grad diesem Narrativ unterstellen oder dieser Maxime. Und genau, also Marketing, das Aufladen und im besten Fall dann auch, dass die Realität dahinter steckt. Und ich glaube, da steckt die Bereinigung vom Markt auch gerade drin.
Sehr gutes Stichwort, Bereinigung vom Markt. Ich hatte da im Vorgespräch, hatten wir das auch angerissen. Das Thema war riesengroß und jetzt gerade ist es nicht mehr präsent. Zumindest so aus meiner Wahrnehmung. Und es gibt natürlich jetzt ganz, ganz viele Gründe dafür. Aber du hattest auch gesagt, dass der Markt so seit 2022 ungefähr gekippt ist. Und wie guckst du drauf, was sind die Gründe und was müssen Purpose Brands jetzt machen?
Ja, auch eine sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, da können wir eigentlich alle total mit resonieren, wenn man so denkt, Fridays for Future, das war ja riesig. Mhm. Was weiß ich, Straßenkleber, sonstiges, war ja eigentlich, all diese Themen waren überall. Und jetzt sind sie mehr oder weniger weg. Also natürlich gibt es auch Fridays for Future noch, aber die Relevanz davon hat eben stark abgenommen. Und das ist leider einhergegangen mit der Corona-Krise. Da wurden wir alle nach Hause geschickt und viele sind einfach aus dieser Krise wieder rausgekommen oder aus diesem Zuhause eingesperrt sein. Was passiert eigentlich mit der Welt? Dann kommt direkt danach der Ukraine-Krieg und das hat so ein bisschen so eine Fuck it, we're doomed anyway, Feeling rausgeholt und demzufolge dazu geführt, dass Purpose, wenn man das jetzt einfach mal so als Oberbegriff bezeichnet, abgenommen hat in der Relevanz. Und da haben wir uns auch eben über das Wort Trend diesbezüglich unterhalten. Ich hab ja mal Modetrendforschung studiert und Trendforschung ist ja egal auf welcher Disziplin gleich. Und ich habe nicht gedacht, dass Purpose ein Trend ist oder Nachhaltigkeit per se, aber es zeigt sich, es ist eben doch ein Trend. Da haben wir eine riesen Welle gehabt und sind jetzt, hoffe ich, im Tal. Was aber das Schöne daran ist, wenn es eine Welle ist, dann kommt es zurück. Und so sehe ich das ein bisschen. Ich glaube, dass man eine Zeit lang vielleicht so ignorant durch die Welt gehen kann und dann sehen sich Menschen aber eben doch nach Purpose, sie sehen sich doch danach, Gutes zu tun und ja, nicht einfach auf alles zu scheißen. Ich glaube, dass es nicht inhärent in uns Menschen drinsteckt. Und ja, was man dagegen machen kann, ist eben genau zu erkennen und im besten Fall, wann sind wir an dem Peak des I don't give a shit und somit am Tal für Purpose-Themen angelangt und da dann zur richtigen Zeit die Werte mit dem zu füllen, also nicht einfach nur leere Worte und ich klatsche da jetzt irgendein Logo drauf oder pflanze drei Bäume und es ist mir drei Tage später egal, sondern wenn es halt wirklich in dein ganzes Doing verwoben ist, dann kannst du da, glaube ich, wieder dich sehr, sehr, sehr gut mit positionieren.
Ja, checke. Es gibt ja diesen wunderschönen Gartner-Hype-Cycle, den ich immer ganz gerne mache. Kennst du diese Kurve?
Das kenne ich nicht, nee.
Ja, muss ich mal schicken, ist ganz interessant. Die gucken sich eigentlich immer so an. Also eigentlich alle Themen, die aus einer Anführungszeichen Nische kommen und in den Mainstream überschwappen, haben eine ähnliche Entwicklung. Am Anfang gibt es einen krassen Hype, ja, und dann ist dieser Peak und das ist eigentlich ein Overhype. Das ist eigentlich größer, als der Bedarf im Markt da ist. Dann bricht das runter, das wird auch mit KI irgendwann passieren und dann normalisiert es sich auf einer gewissen Welle. So, und dann gibt es halt gewisse Hypes, die für ein paar Jahre da sind und wieder runtergehen. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil wahrscheinlich kannst du diesen Purpose-Markt so einordnen, dass dieser Hype ist, während Corona massiv war. Jetzt, wie du gerade gesagt hast, gibt es Umweltfaktoren, wo Leute sagen, wow, mal ein bisschen selber auf mich selber kurz gucken, so bevor ich mich wieder um andere kümmere. Ja. So, ja. Es normalisiert sich, es bereinigt sich, der Kern, die Marken, die Firmen, die das wirklich in ihrem Daseinsberechtigung haben, das bleibt stehen und dann normalisiert es sich sehr wahrscheinlich. So als These.
Ich habe nur eine ganz kurze Beobachtung, die mir jetzt wirklich gerade während des Besprechens aufgefallen ist. Das ist total hergeholt und hat auch keine Zahlen, Daten, Fakten als Beleg. Aber du hast das gerade gesagt, dieses okay, fuck it, we're doomed anyway. Und dann hast du es auch gerade gesagt, okay, dann dadurch irgendwie eine Fokussierung, die so ein bisschen egozentrischer irgendwie ist, gar nicht wertend gemeint, sondern eher okay, wie geht's mir eigentlich, wie lebe ich mein Leben? Und ich finde, in dem Bereich, zumindest in meiner Bubble, ist in Anführungszeichen, mach mal Tüdelchen, Nachhaltigkeit riesig gerade. Also dieses, aber es ist eher dieses Low-Tox-Life, ne? Also ich trage nur Baumwollfasern und kein Polyester, weil die Haut als größtes Organ nimmt es auf und mach mir meine Zahnseide nicht aus Plastik, sondern aus irgendwelchen Bambukohlen. Also aber sehr halt auf mich als Mensch und weniger auf, okay, Nachhaltigkeit im Sinne von meinem ökologischen Fußabdruck oder was passiert mit der Welt, sondern sehr inward gekehrt auf einen selbst. Ist mir gerade so.
Ja, total.
Ich meine, meine Bubble, aber wie gesagt, müsste man mal recherchieren, ob das stimmt.
Ich weiß gar nicht unbedingt Bubble. Also als ich bei FOMO war, haben wir uns natürlich total damit auseinandergesetzt, wie wäre dann Consumer Acceptance für eine Käsealternative. Und in den USA war das damals schon stärker, dass Health der Hauptgrund dafür ist. In Deutschland waren ethische Gründe Tiere stärker, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen nachgezogen ist. Und jetzt haben wir auch gerade diesen Protein-Hype, wo es ja auch wieder darum geht, okay, was esse ich und ist zumindest das, was vielleicht nicht gesund ist, ein bisschen gesünder, indem es halt irgendwelche Benefits hat. Also da würde ich sagen, hast du total das richtige Sentiment. Das zahlt ja auf diesen Punkt auch ein.
Und sag mal, was ich auch nochmal interessant fände, These wiederum, wenn man sich den Markt anschaut, ist es vielleicht so, dass Purpose und Nachhaltigkeit und so dieses Good Thing, dass das kein USP mehr ist, weil so viele Unternehmen Marken nachgezogen haben? Weißt du kannst dich da vielleicht gar nicht mit drüber differenzieren, du musst was anderes machen?
Also ich glaube, dass man das so wahrnehmen kann, würde jetzt aber sagen, dass es nicht so ist, weil die meisten Unternehmen ja leider nicht so agieren.
Also sie tun vielleicht so, also sie ja. Claims vielleicht, oder versuchen es zu claimen.
Ja,
ne?
Sie claims, wobei ich glaube auch, das Claimen hat stark abgelassen und da kommt ja auch eine neue Richtlinie oder Verordnung, ich weiß gar nicht, wie jetzt das richtige Wort dafür ist, MCO heißt es, Ende des Jahres. Das heißt, sehr, sehr, sehr viele von diesen Fair-Claims etc., also zum Beispiel das Wort Fair wird super schwer, das überhaupt noch irgendwo drauf zu schreiben, das musst du dann nachweisen. Und wie kannst du wirklich nachweisen, dass etwas fair ist? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Schokolade. Wie weist du denn dann wirklich nach, dass der afrikanische Kakaobauer jetzt fair behandelt wird? Und da das so schwer nachweisbar wird, wird es auch nur noch sehr wenig geclaimt werden können. Ich glaube, bei solchen Richtlinien ist ja oft so, na, da liegt die Wahrheit in der Mitte. Ich finde, manche Sachen sind auf jeden Fall übertrieben, aber manches sicherlich, weil Greenwashing dadurch natürlich extrem eingeschränkt wird. Und was dann übrig bleibt, sind die Unternehmen, die wirklich was Gutes tun. Aber wenn man jetzt mal so an meine berufliche Historie denkt und an die klassischen riesigen Schokoladenunternehmen, ich habe mal bei Stork angefangen, da werden die einzelnen Mitarbeiter gut behandelt, das will ich gar nicht sagen, aber da wird nicht darauf geachtet, wie es den Bauern am Ende geht und Lieferkette etc. Das sind halt alles Massenproduzenten und dagegen bin ich dann schon froh, dass Unternehmen wie Share versuchen, das anders zu denken.
Stichwort Share. Da bist du jetzt seit 3 Monaten, hast die Marke durchleuchtet. Was sind denn so die 3 Dinge, die dir am meisten aufgefallen sind?
Also zuerst ist mir natürlich aufgefallen, dass die Produkte wahnsinnig über unterschiedliche Kategorien verteilt sind. Das heißt von, wir haben aktuell Seife, wir haben ein Bankkonto, wir haben hier auch vor uns stehen Eistee, wir haben Puff-Dinkelpops, das ist so Tafelschokoladen. Also ein wahnsinnig breites Produktsortiment. Und da ist auch in der Vergangenheit schon einiges passiert, also einige Kategorien gibt es nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist es eben noch über alle möglichen Kategorien verteilt. Und mit egal wem ich über Share spreche, alle denken an irgendwas anderes. Und es ist erstmal schon mal schön, dass alle Share kennen, aber schade, dass keiner weiß, was es ist. Und ich glaube, das ist Problem Nummer eins. Das ist ein Riesenthema. Und ja, das brauche ich euch natürlich nicht erzählen, wie wichtig es ist, dass man eine Markenplattform hat, wo man eben auf ein Thema einzahlt und eben ganz klar für etwas steht. Und das fehlt gerade. Problem Nummer zwei, das ist auch ein internes, da kommen wir wieder zu dem Purpose-Thema. In Purpose-Companies arbeiten auch Purpose-Menschen. Das heißt, alle Menschen, die bei Share arbeiten, sind alles wirklich wundervolle, liebe Menschen und haben dort angefangen, weil sie die Welt ein Stückchen besser machen wollen und eben auch daran glauben. Was wunderschön ist, es dann aber schwer macht, diese Pille zu schlucken, dass es draußen gerade niemanden juckt. Das heißt, die Kommunikation dahingehend zu ändern, ist auch erstmal eine interne Hürde. Das muss man schon so sagen. Ich glaube, das Bewusstsein ist mittlerweile da, aber diese Gespräche, man merkt immer noch, es geht den Leuten super schwer ab. Was ich auch verstehe, ne? Also du fängst da an und denkst so, ja, ich will ja arbeiten wegen dem Purpose. Und dann sagt dir jemand, ja, aber ist den Leuten gerade egal. Das ist natürlich total hart. Genau, und dann einfach auch das Team entsprechend nachzuziehen, sich neu zu überlegen, okay, wenn wir in einer Ära waren, in der Purpose super relevant ist und der Share auch sehr stark war und eben Share auch gut funktioniert hat, wie strukturierst du das Team um und da jetzt reinzuschauen, das macht mega Bock, aber ist natürlich auch gleichzeitig irgendwie ja ein hartes Thema und genau, ist man durch.
Wenn du das sagen darfst, woran liegt das, dass ihr in so vielen unterschiedlichen Produktkategorien seid? Also von, du hast gesagt, Bankkonto über Eistee. Also, what?
Ja, das ist total wild. Und ja, das darf ich sagen, weil da hat auch niemand irgendwas falsch gemacht in der Vergangenheit. Share ist 2018, haben die gestartet, 2019 dann mit den ersten Produkten auf den Markt gegangen und ist auch schon relativ breit gestartet. Damals mit Wasser, Nussriegeln und Seife. Also auch da schon Care, Drinks und Food-Kategorie, was ja auch schon wirklich breit ist für so wenige Produkte. Und damals war das auch total richtig, weil wir haben ja gerade eben gesagt, Purpose war super relevant und Share hat dann immer mehr Produkte auf den Markt gebracht. In den Hochzeiten waren es, ich glaube, 150 unterschiedliche Produkte. Ja, es gab Toilettenpapier, wow. Es gab Müsli, Handyverträge gibt es jetzt nicht mehr. Also es gab richtig viel und der Gedanke dahinter war, Share im Grunde genommen wie eine Plattform aufzubauen, bei der du immer sofort erkennst, hier wird was gespendet und zwar basierend auf der Produktkategorie. Die Logik war ja immer dahinter, wenn du zum Beispiel Getränke kaufst, dann wird Trinkwasser gespendet oder beziehungsweise ein Brunnen gebaut. Wenn du zum Beispiel eine Brille, also es gibt eine Kooperation mit Mr. Spex, eine Brille kaufst, dann werden Lesestunden gespendet. Wenn du Stifte kaufst, weil es gibt auch eine Kooperation mit Edding, dann wird eben Schreibunterricht gespendet. Und das Verständnis sollte eben da sein, sobald Share draufsteht, weiß man, dass da entsprechend was gespendet wird und dieses Vertrauen in Share ist tatsächlich da. Das haben die auch solide aufgebaut. Es gibt ein wahnsinnig tolles Impact-Team. Und dann kam eben Corona und da wurden relativ spontan einige dieser Kooperationen erstmal auf Eis gelegt. Und wir wissen, wie lange während Corona Sachen auf Eis gelegt wurden. Von auf Eis ist dann irgendwie in die Eiszeit gerutscht und in St. Nimmerlein verschwunden. Und entsprechend hat das dann eben zu der Zeit nicht mehr gepasst, diese Brandplattform. Und dann musste man sich neu orientieren und wieder auf die eigenen Produkte konzentrieren. Und das ist eigentlich die Journey, die Share da gerade durchgemacht hat.
Das ist ja spannend. Also ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht bewusst.
Ich würde sagen, mir war es auch nicht bewusst.
Also ich habe euch total stark mit Wasser, weil das auch sehr gut distribuiert ist aus meiner Wahrnehmung gefühlt. Ja. Wasser überall gesehen.
Genau, sehe DM,
ich,
Deutsche
genau,
Bahn.
Sehe ich euch sehr, sehr genau. Vielleicht Rewe. Auch daher Deutsche Bahn, das wird sein wahrscheinlich. Gefühlt lebe ich ja mehr in der Deutsche Bahn als irgendwo anders. Und Riegel assoziiere ich euch irgendwie auch sehr stark. Wahrscheinlich auch wegen Distribution dann im LEH, ne?
Oder also ja,
LEH,
Einzelhandel. Und sicherlich, weil das ist eins der ersten Produkte, die nach wie vor ein absoluter, also der Schokomeersalzriegel ist so ein Dauerbrenner, einer der Topseller bei DM.
Das ist kann auch
man,
geil.
Ja, kann man mit voller Stolz sagen, da haben wir ein sehr, sehr, sehr geiles Produkt, also Leute, probiert es. Wobei ich die Heidelbeere noch lieber mag, habe ich euch jetzt leider nicht mitgebracht, aber genau, dadurch natürlich extrem gut distribuiert und andere Produkte, also es ist Wahnsinn auch immer noch, was für ein Produktsortiment wir haben. Hier ist ein Dinkelpops, den du da hast, den gibt es im LEA und auch bei den Drogeriemärkten nicht, der ist in Automaten drin, finde ich aber auch ein wahnsinnig gutes Produkt mit Choviva, also komplett vegan, genau. Cher hat echt sehr geile Produkte. Jetzt müssen wir nur die in die Welt raustragen, dass mehr Leute davon wissen.
Okay, Cher hat 45% Bekanntheit, hast du gesagt?
45%, ja, unaided Brand Awareness, genau.
Okay, also Cher hat 45% unaided Brand Awareness, aber kein klares Bild, wofür die Marke steht.
Mhm.
Was ist denn deiner Meinung nach der richtige Weg? Erst Bekanntheit aufbauen, dann Positionierung nachziehen, erst Positionierung schärfen, dann Bekanntheit aufbauen, beides parallel.
Ja, Henne-Ei. Nee, tatsächlich ist natürlich jetzt mein Ansatz. Wir sind gerade total zurückgegangen in dem Marketing-Team und haben uns im Grunde genommen eingeschlossen. Logischerweise sind wir aber auch schon auf dem Markt. Das heißt, du musst irgendwie ein bisschen beides weitermachen. Ich beschreibe mich so ein bisschen wie so eine Dampflok, vorne Kohlen reinwerfen und dann hinten in Ruhe zu arbeiten. Ganz in Ruhe ist es natürlich nicht, wie ihr euch vorstellen könnt, weil ja trotzdem wahnsinnig viel gerade passiert und wir auch immer noch Kampagnen und Maßnahmen nebenbei laufen haben. Demzufolge heißt es aber für mich wirklich Positionierung klar ziehen und da sind wir gerade dran und gucken uns wirklich auf jedem Produkt die Category Conventions an, um dann wirklich zu sagen, okay, gehen wir jetzt mit den Konventionen oder gehen wir eben gegen Category Conventions, da kannst du dann ja auch echt wilden Stuff machen, aber das muss natürlich richtig sitzen. Und Cher hat sich schon einige Rebrands erlaubt, also wirklich, ich glaube, 6 innerhalb von 8 Jahren. Also total wild, ja.
Das ist nicht wenig.
Das ist nicht wenig. Das Beruhigende ist, kaum jemand merkt es irgendwie. Also es ist zumindestens hat sich keiner was richtig Wildes getraut. Das heißt, Wiedererkennung ist auf jeden Fall noch da. Aber demzufolge ist da natürlich auch richtig Luft, was Wildes zu machen. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen beim Board-Meeting, die habe ich vorgewarnt. Ich habe dem gesagt, im Marketing hat man 2 Möglichkeiten. Entweder du hast richtig Asche oder du hast Eier. Und wir haben kein Geld, somit ist das hier die Vorwarnung dessen, dass wir da ordentlich was machen müssen. Aber das macht auch erst Sinn, wenn du ganz genau weißt, in welche Richtung du marschierst. Und da sind wir gerade dabei, diese Brand-Plattform zu erarbeiten und herauszuarbeiten, auf welchen Kategorien funktionieren wir gut. Und Purpose im Grunde genommen so ein bisschen wie die Karotte in den Muffin für Kids reinbacken. Purpose ist eben gerade kein Grund, warum jemand den Muffin isst, wenn man so will. Aber die Kids essen ihn trotzdem und merken dann später, geil, da war auch eine Karotte drin oder merken es nicht. Ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Das hattest du ja auch eben eingangs gesagt, dass in UK die Brands das gar nicht so zentral positionieren. Und genau das werden wir auch machen. Sehr viel stärker auch mit Humor und dass es auch einfach Spaß macht. Das sind ja auch Spaßprodukte und uns da dann neu zu positionieren. Oder klarer zu positionieren, genau. Und dann Bekanntheit weiter aufbauen.
Was eine spannende Reise.
Das ist mega, mega.
Hey, ich finde es auch total aufregend. Und ich finde auch, also zum Prozess, ich weiß nicht, wie viel du sagen kannst. Ne? Du hast ja schon mal gesagt, also ihr wollt eine einheitliche Brandplattform bauen. Wahrscheinlich, habe ich da rausgehört, gibt es auch dann nochmal eine Auswirkung aufs Rebranding, also aufs Logo, Packaging. Du hast gesagt, ihr guckt euch die Produktkonvention, die Kategoriekonvention ab und guckt, versucht wahrscheinlich zu verstehen, was macht der Markt, wie könnt ihr anders sein. Hast du noch andere Elemente in so einem Prozess, wie ihr das steuert, was du mit Augen,
ja, also,
was du machst?
Tatsächlich fangen wir auch erstmal, also Markenarchitektur zu hinterfragen, also das heißt auch, zu der Weit gehört, dass eventuell auch noch Produktkategorien sterben müssen. Das muss man natürlich auch sagen, weil alle Produkte sind irgendwie toll, aber wenn sie dann auf diese Markenplattform nicht einzahlen, dann logischerweise muss man da auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Das heißt, Produktsortiment ist klar auch mit ein Teil dieser Strategie, dass wir da nochmal schauen, okay, welche Produkte brauchen wir da und welche nicht und wofür steht auch Cher. Also wir haben zum Beispiel ein Produkt, was jetzt bei DM gelistet wird. Cuculite heißt das, das ist wie so ein Sparkling Coconut Water und hat Elektrolyte drin etc. und zahlt natürlich total auf den aktuellen Trend dieser Drinks mit Benefits ein. Und Cher ist tatsächlich überraschend innovativ und ich sage jetzt bewusst überraschend, weil ich mir nicht sicher bin, ob es auf unserer Marke wirklich funktioniert. dass wir die innovativsten Produkte als erstes rausbringen. Ich meine, man denkt ja immer so es ist das Geilste, wenn man der Erste ist, der irgendeinen neuen Shit auf den Markt bringt. Ist ja aber auch nicht zwingend. Und vielleicht sind wir das aber auch doch. Und dann müssen wir uns aber wirklich genau überlegen, was bedeutet das in der Produktentwicklung? Nicht einfach danach zu schauen, okay, was sind jetzt geile Produkte, die da als nächstes kommen, sondern wo sitzt unser Kern? Können wir dann super innovativ sein? Oder ist es eher so, dass wir innovativ in einem Rahmen sind, der dem deutschen Markt bekannt ist? Das kann ja auch eine Antwort auf sowas sein.
Ja, okay, spannend. Musstest du bis jetzt, also ich glaube, ihr seid ja gerade erst in der Phase, ne? Aber musstest du bis jetzt schon richtig harte Entscheidungen treffen?
Leider ja, tatsächlich. Das ist dann auch das, also wie jeder Job hat es halt auch unschöne Seiten, aber wenn du ein Team neu strukturierst und da sind Positionen drin, die du nicht unbedingt brauchst, ich habe das so ein bisschen, also das heißt, ich musste jemanden gehen lassen. Und das hat überhaupt gar nichts mit der Performance zu tun, aber wenn du einen Ferrari hast, für den du keinen Sprit hast, dann kommst du damit auch nicht weit. Und demzufolge, das ist natürlich richtig scheiße, aber gehört auch zum Teil dazu, wenn du eben weißt, okay, du musst schauen, wie du das gesamte Team voranbringst und wie du dann die Marke aufbaust.
Ja, verstehe ich. Social ist ja so mit der größte Hebel in unserer Zeit, eine Marke neu aufzubauen /aufzubauen. Mhm. Wie nutzt ihr denn Social aktuell?
Ja, da kann man jetzt, also da könnt ihr auf den Share-Account aktuell schauen und das ist ein ganz trauriges Bild und zwar lasse ich den gerade etwas brach liegen. Gibt es jemanden, der das je bei euch zugegeben hat, dass da nicht wirklich was passiert? Ich habe gestern eine Story gepostet.
Also ich habe mir das schon angeschaut, kann ich gleich auch was zu sagen und mir ist auch aufgefallen, dass die...
Ich
hab
Bock, das zu roasten jetzt gleich.
Ja, nee, also...
Bitte roastet das, das war sehr witzig, was da passiert ist.
Also die Posting-Frequenz ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ne? Das, ja. Ich weiß nicht, alle zwei Wochen oder sowas passiert da mal.
Ja, im besten Fall. Und zwar tatsächlich ist es so, da hat Cher auch eine... Es ist einfach wild, was Cher da passiert ist. Cher war ganz stolz darauf, nur den Namen Cher zu haben auf Instagram. Und Instagram war natürlich der größte Kanal von Cher. Und weil das so ein generisches Wort ist, haben irgendwie Bots diesen Account gehackt. Und innerhalb von zwei Wochen hat Cher 300 bis 350.000 neue Follower gehabt. Aber diese Bots haben dann über den Account miteinander kommuniziert.
Nein.
Wild. Was? Ja, ganz wild. Es ist wirklich total wild. Das waren indische und brasilianische Accounts, also da, wo ja dann oft die Bots halt herkommen. Und Cher hat dann versucht, irgendwas dagegen zu machen, ist natürlich auch in Austausch gegangen mit Meta und war so, hey Leute, das passiert hier gerade und ihr könnt euch vorstellen, wie sehr die das gejuckt hat, nämlich Zero. Die haben dann gesagt, ja, das Einzige, was ihr machen könnt, ist den Namen ändern, weil der Name so generisch ist, habt ihr dann die beste Möglichkeit, dass das endet. Und das war auch so, dann hat man Cher-EU da draus gemacht und dann hat es langsam aufgehört. Da war Cher dann, glaube ich, bei fast 500.000 Followern an dem Punkt.
Durch die Bots, die Follower?
Durch die Bots, ja.
Die sich einfach gegenseitig gefolgt haben, ach du Scheiße.
Und was heißt, die
verdammt.
Haben untereinander kommuniziert?
Die haben dann über den Account sogar miteinander geschrieben und so. Aber irgendwie so Fake-Stuff, das war dann nichts, was du lesen
kannst. In den Kommentaren oder?
Nee, in den DMs. Also wirklich in den DMs haben die richtig...
Die hatten den Account, die hatten die Hoheit über den Account quasi
nicht die
gewonnen.
Hoheit, wir hatten schon immer noch Zugang, aber irgendwie sind die in diesen Account reingekommen. Dann haben wir alle Passwörter geändert und so. Oder damals natürlich die Kollegen. Es ist total wild. Und als ich bei Cher angefangen bin, habe ich noch gedacht, wie doof sind die denn? Die haben sich Follower gekauft.
Oh mein Gott.
Das war das Erste, was ich dachte und bin dann natürlich mit diesem Gedanken rein. Und dann hat die Social Media Managerin schon ein Deck dafür fertig gehabt und erklärt, was da passiert ist. Also ganz wilde Story, die haben dann auch mit Meta dazu Austausch gehabt, kann man jetzt diese Fake-Follower irgendwie loswerden? Die Antwort darauf ist nur händisch und du kannst am Tag nur 50 Accounts blockieren, mehr geht gar nicht. Und dann hat man eigentlich eine Bewegung zu TikTok gemacht, dann hat sich Cher entschieden, okay, dann fokussieren wir uns jetzt mehr auf TikTok. Und ich bin jetzt am Überlegen und deswegen ist das natürlich eine wilde Frage, die ihr da gerade stellt, ob man nicht sagt, wilder Move, wir kommunizieren mit den Followern, die halt wirklich echt sind und gehen dann so ein bisschen so, ja, AI is conquering the world, we got conquered by bots. Let's make the world a new wonderful world und keine Ahnung, machen irgendeinen Stunt auf dem Alexanderplatz, wo wir Roboter rumfahren lassen und machen einen komplett neuen Account. Und das könnte natürlich mit der Strategie, die wir jetzt, also wenn wir uns neu positionieren, könnte das natürlich wahnsinnig gut zusammenpassen. Aber auch das muss dann natürlich sehr, sehr gut durchdacht werden, ob man so einen wilden Schritt dann macht. Aber klar, ihr wisst natürlich, was das für die Engagement Rate bedeutet. Ja. Diese Fake-Follower gehen runter kontinuierlich, also das nimmt schon ab.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid eher bei 380, ne?
Genau. Ja. Die gehen schon runter, trotzdem, bis das dann wieder bei einer relevanten, echten Zahl ist, würde, glaube ich, schon noch, ich schätze, ein Jahr dauern oder so. Und da muss man sich dann überlegen, braucht man das Jahr oder nicht. Aber da ich ja eben vorhabe, lauter in der Kommunikation und straighter zu werden, finde ich, kann man darüber zum einen sehr offen kommunizieren und vielleicht aus diesem Fail oder dieser, ja, diesem Bot, die sich da, also aus dieser ganzen Sache, was Geiles machen.
Ja, finde ich gut. Angriff ist die beste Verteidigung.
Oder?
Ja, ja, ja. Und ich finde es erstmal gut, damit zu spielen. Und ich glaube, an sich, dadurch, dass wir mittlerweile in dieser Content-Graph-Ära leben, und
ja,
ich habe letztens wieder diese Zahl gehört von Adam Mosseri, ich glaube, nur 2% des Traffics geht aufs Profil. Und ich glaube, Marken,
ne?
Ja, überbewerten, überdurchschnittlich, wie wichtig das Profil ist.
Ja. Ja.
Und ich bin auch starker Fan davon, vor allem jetzt, was du gerade meintest, es wird mehr Bots kommen, es wird mehr KI-Content kommen. Wenn ihr klar in eurer Marke seid und dann dafür einen neuen Ort aufmacht, der ganz klar ist, der sich abtrennt von dem, was vorher da ist, und der dann Content macht, der relevant ist, der euch differenziert, dann wird der Content Reichweite bekommen. Und wenn ihr dann eine relevante Reichweite habt und Viewership, dann werden die Leute auch Teil davon sein, was ihr da macht.
Ja.
So, und dann hast du halt eine andere Qualität. Sprichst du von mir gerade, fragst du mich gerade, ob ich, also ich müsste mir anschauen, ich glaube, viele Marken bereuen das tatsächlich sehr, was in der Vergangenheit mit so Gewinnspielen für einen Hund passiert ist.
Ja,
das haben wir ganz
schrecklich.
Genau.
Das ist auch ganz,
und ich glaube, es geht, ja, ich glaube, es geht halt stark weg von Quantität hin zu Qualität. Also wir reden alle über irgendwie Dark Social, Close Communities, und ich finde nichts schlimmer, als eine tote Reichweite zu haben.
Ja.
Nur weil da geile Zahlen steht und der Vorstand freut sich, man packt es auf irgendwelche VC-Präsentationen, bringt der Marke zero.
Amen, Amen, natürlich Investoren. Ich hoffe, davon hört jetzt keiner irgendwann zu.
Wir kennen das Game.
Die freuen sich über diese Zahlen. Das ist ja total wild, wie toll die sowas finden.
Das ist schlimm,
aber natürlich
oder?
Das nicht wirklich durchschauen. Und ich finde es auch,
ich
also
find
super schade.
Wir hatten mal, ich hatte so ein bisschen über Partnerlästern hier. Wir reden nicht schlecht über unsere Partner, aber
nie über Vorstand.
Das ist so krass, weil du ja auch, es ist so krasses Stakeholder-Management. Das war eine Inhaber, sehr große Inhaber geführtes Unternehmen in Deutschland, und wir waren so mit der Head of Social, ne? Also ganz, ganz, ganz tolle Frau, auch mega smart, und der Inhaber war aber, also das ist so krass, weil am Anfang ist Social natürlich gar nicht wichtig gewesen, und dann tröpfelte es so nach oben, und dann waren Follower das Wichtigste für ihn. Und sie wurde halt wirklich, ihre Performance wurde basierend auf dem Follower-Wachstum des Instagram-Kanals gemessen. Doch. So. Und die hat so viele geile Sachen gemacht, also auch so voll viel so unsere Freiheiten in die DMs gemacht. Es war ein sehr männerdominiertes Feld. Und wir haben dann Frauen targetiert. Wir haben wirklich so Liebesbriefe in den DMs bekommen. Also es gibt keine andere Marke, die halt Frauen in den Vordergrund stellt. Und das war wirklich, also war total geil, was die für Arbeit geleistet hat. Und dann mussten wir halt wirklich so Gewinnspiele alle Quartal da reinknallen, damit die Follower steigen, weil er gesagt hat, ja, aber nicht Vorredner, sondern du, der vorher in der Position war, also da lief das die ganze Zeit bergauf. Ja, der hat halt irgendwie alle zwei Wochen irgendwie gefühlt 500 Euro und eine Playstation verschenkt, so, ja, no wonder. Also ich könnte mich da Stunden drüber aufregen. Fun Fact, ich habe auch voll viele Follower, Fake-Follower, weil ich hatte mein Profil auch ganz lange auf öffentlich und habe das einfach immer ignoriert, und ich habe das jetzt so vor ein paar Monaten auch auf privat gestellt, weil ich das irgendwann auch so ein bisschen sketchy fand, so wer mir da so gefolgt ist. Also ich bin immer so durchgegangen. Und ich
weiß, das ist wild.
Es sind auch so voll viele Männer, die ich noch nie gesehen habe in my life. Ich war so, why are you creeping here? Weißt du so?
Ja, da passiert natürlich wahnsinnig viel, und das wird natürlich auch krass zunehmen.
Ja,
und deswegen Realness is everything. Ich denke mir auch, also ich meine, da sind wir sicherlich nicht die erste Marke, aber dann gibt es auch viele, die nicht so denken. Ich brauche keine Quantität. Mir ist wirklich völlig egal, wie oft du postest. Wenn der Inhalt Shit ist, dann finde ich es eine Frechheit. Also weil jetzt, was ist das Kostbarste, was wir haben? Ist Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn du jetzt Attention mit Shit füllst, nur weil du einfach irgendwas raushaust, dann finde ich wirklich, dafür sollte man bestraft werden.
Ach, ich habe gestern Abend unter meiner Rotlichtmaske, habe ich das, Call Her Daddy kennst du, ne?
Nee?
Oh, ist ein tolles Podcast, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Von Alex Cooper. Die hatte auch schon Michelle Obama im Podcast. Und zwar, es ist sehr popkulturell. Also die interviewt dann an einem Tag Michelle Obama, am zweiten Tag irgendein Pornostar. Also die ist einfach, hat auch ein bisschen kontroverse Seiten. Egal, auf jeden Fall hatte sie Tana Mojo im Podcast. Die kennen jetzt auch nicht viele. Das ist so Popkultur America Lore, in dem ich drin bin. Und Tana Mojo war ganz lange total viele Drogen genommen, so total abgerutscht und war so the first influencer. Die hat so in so diesen Hype-Houses in Amerika gelebt, ne? Und die ist jetzt aber sober, also ist, wie nennt man das auf Deutsch? Clean. Und trinkt nicht mehr.
Gutes deutsches Wort clean.
Ja, sorry, ja. Ich will jetzt nicht, ich rede schon so lange über die Story, deswegen muss ich mich jetzt kurz fassen.
Ist okay, fokussier dich.
So, und hat jetzt quasi irgendwie einen neuen Freund, lebt auf Hawaii und findet sich selbst und so, aber total cool alles, ne? Jetzt nicht irgendwie so komplett Personality Switch. Und die haben gestern, das kann ich allen empfehlen, Tana war bei Alex im Podcast bei Call a Daddy und die hat ganz lange über Attention versus Intention gesprochen. Hm. Und ich fand es so eine smarte Formulierung.
Voll.
Und so einen schönen Gedanken, weil sie gesagt hat, früher in ihrem Leben, es ging alles nur um Attention. So, gerade in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, gerade in dieser First Wave YouTuber, Influencer, Hype-Houses, das waren ja alles irgendwelche 17, 16, 19-jährigen Kiddies, die 24/7 gestreamt haben und sie
total.
Hat wirklich gesagt, dass sie mit so einem Mindset unterwegs war, ich hoffe jetzt, ich fahre alleine mit dem Uber und hier passiert irgendwas Schlimmes, damit ich es vloggen kann, ne, damit ich einen geilen Storytime habe, so wie messed up in the head ist das denn? Ne? Und dieses, okay, nur irgendwie Scheiße 24/7 rausballern und hoffen, irgendwas geht viral. Und dass jetzt eben dieser Mindshift da ist, auch weil so viel Content da ist, irgendwie das Ganze mit Intention anzugehen und zu gucken, okay, was habe ich denn wirklich zu sagen und was bietet Mehrwert den Leuten da draußen? Boah, jetzt habe ich ganz lange geredet.
Nee, also, aber
mein TED-Talk, aber ja.
Da kann ich nur wieder Amen sagen. Das ist ja eigentlich... Ich habe tatsächlich zwischenzeitlich überlegt, ob ich unser Department in Entertainment Department umbenenne.
Finde ich gut.
Ja, weil ich denke mir im Endeffekt, gerade in der Zeit, in der wir heute leben, alle sind so überladen, das ist halt auch einfach ultra anstrengend. Und wenn du als Marke weiter darauf irgendwie einklöppelst, dann bist du ja noch so ein weiteres Gewicht irgendwie, ne, was irgendwie, ja, dich irgendwie runterzieht. Und ich muss immer so eine ganz alte Werbung, das ist schon ewig her, in den Zeiten, als man noch Fernsehen geschaut hat, da hatte Airways, das Kaugummi, so eine Werbung, die hatte keinen Ton. Und das hat darauf eingezahlt, dass in der Werbung halt eigentlich kaum jemand hinschaut. Und tatsächlich habe ich hochgeguckt und dachte, das ist mein Fernseher ausgegangen. Und ich fand das so geil.
Das ist cool.
Ist einfach ultra stark. Das ist auch so ein Grund, warum ich gerade überlege, alle Farben sozusagen von unseren Produkten runterzunehmen und uns nackt zu machen. So, wir machen uns nackt und es ist auch so eine Absence of. Alles ist überladen mit Farbe, überladen mit Text, überladen mit Themen. Und vielleicht ist einfach dieses... runterstrippen von allem eigentlich das Stärkste, weil wir alles überladen sind.
Hm. Ah, ich finde das cool. Ich finde das sehr gut, wie du wie du in so Anti-Bewegung denkst. Weißt du, also ich glaube, das macht gute Marken aus, dass sie halt nicht mit dem Strom schwimmen, sondern irgendwie eine Haltung haben, eine Meinung haben, einen Standpunkt haben zu gewissen Sachen und dann auch mal eine mutige Entscheidung treffen, wo viele andere sagen würden, oh, würde ich nicht machen. Weil wenn alle das machen, wo alle sagen, ja, das ist ja klar, dann ist es auch wiederum der Mainstream und so kannst du dich
total.
Nicht absetzen und nicht wachsen, vor allem nicht als so eine als eine Firma, wie ihr es seid. Eine Frage, die ich noch, die ich unbedingt noch stellen muss. Ich habe ganz, ganz viele Fragen noch. Aber wir müssen mal ein bisschen auf die Zeit schauen. Ihr könnt ewig, ewig weiterreden. Aber eine spannende Frage. Ich habe immer so eine Statistik im Kopf. 75% der Marken könnten heute verschwinden und keinen würde es interessieren.
Ja.
Was müsst ihr machen? Was muss Share machen, damit ihr interessant seid für die Leute in Zukunft?
Das ist auch eine geile Frage. Ich befürchte, aktuell würde es keinen leider wirklich interessieren und ich will das nicht akzeptieren. Ich will es einfach nicht akzeptieren in einer Welt, in der wir irgendwie alle merken, es fühlt sich ja so ein bisschen an, als würden wir auf so einem Vulkan tanzen und wann kommt so die Eruption? Und was ja fehlt, ist irgendwie Connection, Caring, dass uns nicht egal ist, was den anderen passiert, irgendwie Verbindung zwischen den Menschen und dass Marken solche Dinge dann mitdenken, was Share ja tut, weil ich denke schon auch manchmal darüber nach, ja, okay, soll es Share geben, soll es Share nicht geben? Man muss ja auch irgendwo ehrlich sein. Und gerade wenn man eben sagt, man ist nicht nur eine Marke, die jetzt geradeaus rennt und die einzige KPI ist, dass wir verkaufen. Und ich glaube, das logisch weiterzutragen und wirklich in der Lage zu sein, das in diesem Markenkern einzuarbeiten, auf eine gute Art und Weise, dass sich Leute damit wirklich gut fühlen und dem auch vertrauen, dann muss es solche, oder also ich finde, es muss solche Marken wie Share geben. Und ich meine, keine Ahnung, wen haben wir denn noch? Einhorn, Patagonia, all solche Marken. Das sind die, die für mich weiter überleben müssen, weil wir sie in der Welt eben heute brauchen. Und wie man eigentlich meiner Meinung nach Marken, aber eben auch Unternehmertum denken sollte. Aber die klare Antwort darauf, wie man das macht, ich glaube wirklich mit ehrlichen Werten, ehrlicher Kommunikation, genau wie du sagst, diese starken Markenwerte dann raustragen. Ob das dann reicht, let's talk in a year oder two, aber so, finde ich, muss man es machen.
Also ich habe jetzt gleich einen Termin Und deswegen müssen wir dieses Podcast jetzt beenden. Aber ich würde gerne einen Vorschlag machen. Ich hätte total Bock, mit dir nochmal so in 4-5 Monaten zu sprechen, wenn ihr durch seid. Also beziehungsweise wenn ihr live geht mit der neuen Positionierung. Und dann wiederum dann nochmal in 6 Monaten, um zu gucken, wie es ankommt und welche Maßnahmen ihr macht.
Ja,
das wäre doch richtig geil. So ein bisschen Live-Ticker hier im Podcast. Ja, es ist ja voll spannend. Dann hat man schon mal die Möglichkeit, das so live zu verfolgen. Sonst hört man ja immer nur die Erfolgsstories oder dann halt irgendwie die Erfolgsstory und den Fail davor. Aber
Ja, stimmt.
Wir haben aber noch 3 Abschlussfragen.
Okay.
Das ist meine. Das ist my time to shine now. Wie nutzt du denn aktuell KI in deinem Arbeitsalltag?
Ich nutze tatsächlich richtig viel. Wir haben bei Share LangDoc, das ist ja so ein Tool, was auf unterschiedliche LLMs zugreift. Ich liebe das, das ist Wahnsinn.
Ich auch. Ja, ich nenne es immer das Urban Sports für KI-Modelle. Oh, das ist gut, oder? Das Bild?
Das kenne ich noch gar nicht. Ja. Das stimmt total.
Ja, Leute, jetzt gibt es hier keine Gratis-Werbung mehr für LangDoc. Letztes Mal können wir uns bezahlen. Doki. Nee, Spaß. Doki. Ist liebevoll bei uns.
Oh, okay, cute. Doki. Ja, ich arbeite auch sehr, sehr viel mit Doki und Analysen und so. Und dann haben wir GetDot. Das ist ein Tool, was auf unserem BI-Model aufsetzt. Auch richtig geil. Also wirklich das Wahnsinn, welchen Shit du da reinhauen kannst. Da kannst du wirklich sowas machen wie, ich bin jetzt gerade als Marketing Director gestartet, was sollte ich über Share wissen? Dann kriegst du so eine komplette Analyse rausgefahren mit Graphs und allem. Holy Shit, das ist so geil. Und sehr viel Gemini für tatsächlich, wenn unsere Designer, wir machen natürlich jetzt, ich mache jetzt ganz viel am Packaging Design und wenn ich jedes Mockup dann erstmal wieder zurückspielen müsste oder selber in Photoshop rumrühren, würde ewig dauern und ich baller dann einfach die Texte rein und mittlerweile ist über Nano Banana Pro das ja super geil, um alle Mockups kurz anzupassen und so wild. So geil.
Habt ihr da in der Firma eine große Resonanz oder habt ihr da auch, also weil es ja immer so die Frage, ne, wie kriegst du dann, also bei KI gibt es ja auch Leute, die sagen, nee, weiß ich nicht, und gerade in einem Purpose-Unternehmen, KI benutzt viel Wasser, ne, etc. pp, aber das wird angenommen?
Ja, das wird angenommen, da war bei Share halt relativ schnell das Bewusstsein, okay, wenn wir, also noch kann es in gewissen Teilen ein Competitive Advantage sein, irgendwann wird es ein Nachteil, wenn wir dann nicht on top of the game sind. Und wir haben gerade so eine neue Statistik, irgendwie 82% der Mitarbeiter nutzen es regelmäßig. Ja, wirklich krass, also wirklich
geil,
richtig gut.
Cool. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann ein Creator sein, kann eine Kampagne sein, kann Ad sein, kann ein Profil sein?
Ich habe gestern, das sind gute Bekannte von Studio Avanti, die ganz geilen kreativen Shit auf Food machen. Mit denen habe ich bei Formo eine geile Maßnahme gemacht. Einigkeit und Käsefreiheit. Hat leider nicht die Reichweite bekommen, die es verdient hätte. Und die haben gerade mit Junies eigentlich ein bisschen Konkurrenz zu Share, aber Shoutout, viele gute Marken braucht es, damit wir Coca-Cola vom Markt verdrängen. Und die haben Junies gemacht und das ist so ein also kurze Spots, wo eigentlich so total cringy, cute, einmal so ein älterer Herr mit einer Gießkanne und das andere ist so ein, weiß nicht, Klaus in einem Karohemd, der hat so eine Mistgabel über der Schulter und du bist schon süß genug, gönn dir Junies oder so. Das habe ich gestern witzigerweise gesehen, fand ich mega gut, richtig cute, sollte ich euch anschauen.
Machen wir. Und dann last but not least, wer soll nach dir auf diesem Berliner Stuhl sitzen?
Oh Gott, habe ich mir tatsächlich überhaupt nicht die Frage gestellt. Ich glaube, Philipp, der hat, macht die Agentur, hat dieses Voice-Over dazu gemacht, super kreativ. Die machen sehr kreativen Stuff.
Von Studio Avanti. Avanti. Okay, ich habe die gerade schon auf Instagram gestalkt.
Machst du uns ein Intro?
Ja, voll gerne.
Perfekt.
I love it.
Hey, 1000 Dank. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich richtig, wenn wir nochmal, ich weiß nicht, wie lange du noch brauchst, das besprechen wir jetzt gleich im Nachgespräch, in ein paar Monaten nochmal sprechen und uns ein Update gibst.
Klingt gut, machen wir so.
Cool. Ja, gut.
Danke. Danke, ciao.
Herzlich willkommen bei der Werbepause, wo ich euch einen Hund aus dem Berliner Tierheim vorstelle. Diesmal gibt es Nemo. Nemo sieht aus wie so ein kleiner Bobtail, ganz wuschelig und grau, ganz süß. Er ist eine sensible Seele, die aber aufblühen möchte. Er ist super nett zu Menschen, er geht gern spazieren, draußen kann er total gut abschalten, aber im Tierheim ist er sehr gestresst. Er mag keine Rüden, Hündinnen gehen je nach Sympathie und er wünscht sich ein Zuhause, eher am Stadtrand, ohne viel Trubel. Die Kinder sollten ungefähr 12 Jahre alt sein, damit sie ihm einfach auch ein bisschen Sicherheit geben können. Ich finde ihn ganz niedlich, würde ihn sofort nehmen. Ihr findet ihn wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es eine richtig spannende Folge. Ich liebe das zu verstehen, wie Leute eine Marke aufbauen und da drauf schauen, wie der Prozess ist und wie Share sich da weiterentwickelt. Wenn euch der Podcast auch gefallen hat, ihr kennt meinen Appell, dann teilt das doch gerne bei euch im Netzwerk oder oder und bewertet uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl mit mindestens 5 Sternen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao aus Berlin.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.